Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es gibt einen Song, den kennt jeder von Jupiter Jones. Mit Still hatten die Freunde aus der Eifel vor 15 Jahren ihren Durchbruch. Doch schon ein paar Jahre später wurde es tatsächlich still um die beiden. Angststörungen führten zum Bruch. Jetzt sind sie zur Freude ihrer vielen Fans wieder vereint, gehen auf Tour und haben ihr zweites Album nach der Reunion rausgebracht. Titel: Du trägst den Sarg, ich trag was Buntes. Herzlich willkommen, Jupiter Jones, Sascha Aigner und Nicolas Müller. Herzlich willkommen.
Hallöchen, moin.
Bei so einem ungewöhnlichen Albumtitel habe ich mich natürlich gefragt, wer trägt jetzt den Sarg und wer das Bunte?
Das sieht man schon, oder?
Ich weiß nicht, ob du
nee, ihr tragt beide. Ich finde, ihr tragt beide bunt. Ich sehe irgendwie keine Sargnägel oder irgendwie sowas. Aber wie kommt denn dieser verrückte Titel zustande?
Das ist eine Zeile aus unserer aktuellen Single, wo diese Liebe hinfällt. Und eigentlich beschreibt das die Beziehung zwischen meiner Freundin und mir. Das ist genau dieses Ding. Also ich trage den Sarg, sie trägt was Buntes und deswegen funktioniert es so gut. So ein bisschen, ich bin so ein Berufspessimist, sie ist ein Berufsoptimist, solche Geschichten. Und dann kam Sascha aber irgendwann damit und meinte, ey, die Zeile hat so viele Menschen jetzt schon berührt, die den Song gehört haben. Wir müssen den als Albumtitel nehmen. Und ich brauche dann immer so eine Bedeutung. Und die war aber schnell reingedeutet, weil das eigentlich auch unsere Prämisse ist bei Jupiter Jones, seitdem es uns gibt. Seit fast 25 Jahren ist es immer nie nur super positiv, sondern immer mit so einem Quäntchen Realismus, aber auch nie lebensverneint negativ, sondern immer lebensbejahend und dann traurig und melancholisch und so, aber nicht so, dass es sich irgendwie zerstörerisch anfühlt. Und das hat gut gepasst, sag ich mal.
Das war ja auch bei eurem Durchbruch damals. Mit Still hat ja auch nicht nur fröhlich, gar nicht, aber trotzdem ist es für viele natürlich ein ganz mutmachender Song. Ne? Also das ist wahrscheinlich genau euer Geheimnis, dass ihr das schafft.
Das scheint so zu sein, dass zumindest, also ich bin der Texter, ich nehme mir nie die Deutungshoheit raus. Mhm. Ich finde, alle sollen immer in den Texten das finden, was sie für richtig halten. Da sind auch schon die absurdesten Sachen bei zustande gekommen. Und vielleicht ist es das, vielleicht sind es Texte, die das möglich machen, dass Menschen sich da drin wiederfinden.
Die sind auf jeden Fall die Texte, die neuen, alle auf dem neuen Album, in den neuen Songs. Und die spielt natürlich auch gleich live bei uns. Jupiter Jones, Sascha Aigner und Nicolas Müller. Marion Bühning macht Lust auf mehr.
Nicolas und Sascha kennen sich seit bald 25 Jahren, doch sie sind nicht mehr dieselben.
Wie kann ein Mensch so Schiss vor Spiegeln haben? Ich hab so viel gehört und doch.
2011 werden sie mit ihrem Song Still berühmt. Plötzlich auf der Überholspur. Die Freunde aus einem kleinen Dorf aus der Eifel gewinnen eine Platin-Schallplatte und den Radioecho. Wenige Jahre später, auf dem Höhepunkt des Erfolgs, die Trennung. Nicolas hat Angststörungen, holt sich professionelle Hilfe und verlässt die Gruppe. Nach 5 Jahren Funkstille kommen die zwei wieder als Band zusammen und passen heute als Freunde noch besser aufeinander auf. Jupiter Jones.
Wenn ich das doch nur erklären könnte.
Ja, ich hoffe, das könnt ihr das alles erklären, weil besser aufeinander aufpassen. Ich finde, das klingt sehr liebevoll. Was versteckt sich oder verbirgt sich dahinter?
Naja, ziemlich genau das. Ich glaube, wir haben beide gelernt, dass obwohl wir in so einem unerbittlichen Business unterwegs sind, dass die Gesundheit, in erster Linie die seelische Gesundheit, immer ganz vorne und ganz oben steht. Und ich glaube, wir haben auch das offene Gespräch miteinander und untereinander gelernt. Ne?
Ja, total. Also das war früher nicht so richtig möglich. Also da war natürlich eine Menge Druck damals. Also als es dann losging mit Still und wir, die kleine Band aus der Eifel, die Jungs, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, ne? Und werden dann in dieses große Business reingeworfen. Ich glaube, wir wussten einfach uns nicht selber zu helfen. Und da ist das passiert, dass wir einfach nicht mehr miteinander geredet haben irgendwann und da ist es zerbrochen.
Ich glaube, das war der Konsens, der uns jetzt auch weitermachen lassen hat, dass wir beide gesagt haben, ey, diese Trennung war völliger Humbug. Warum haben wir das gemacht? Weil wir Schiss hatten, dass es sonst gar nicht weitergeht.
Dafür habt ihr aber lange drin gesteckt, ne? Ja, in der Trennung. 5 Jahre durchgehalten, ohne zu reden, mal anzurufen.
War eine richtig dumme Idee tatsächlich. Ja. Das würden wir jetzt auch so nicht nochmal machen. Genau, und zwar, ja, Gott sei Dank haben wir uns nochmal zusammengerauft und er kam nach Eimsbüttel zu mir an den Tisch und wir haben den Tag lang haben wir zusammen geredet. Und haben uns erzählt, was wir die letzten 5 Jahre also gemacht haben, was in unserem Leben so passiert ist. Und kurz bevor er gehen wollte, meinte ich so zu ihm, Nicolas, wie wäre es eigentlich, sollen wir nochmal zusammen Musik machen?
Zwischendrin haben wir noch ein sehr gutes Eis gegessen, das hat mich überzeugt.
Genau. hilft auch manchmal.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Gut zusammen oder miteinander essen hilft immer. Ja. Aber bevor wir jetzt über das Ende oder die kurze Phase sprechen, wo es gar nicht geklappt hat, wollen wir mal darüber sprechen, wie es so angefangen hat. Weil ihr sagt ja gerade schon, ihr habt euch irgendwie in der Eifel kennengelernt. Und wie ist es da zur Band gekommen? Also wart ihr schon so Jugendfreunde?
Wir waren tatsächlich auf derselben Schule. Wir waren beide auf einem katholischen Klostergymnasium. Sascha allerdings ein paar Klassen über mir. Und das ist also, dann kennt man sich ja nicht. Ne? Das war das Coolness, der Level war noch zu weit auseinander. Und dann haben wir aber bei einem gemeinsamen Freund, der dann später auch unser erster Bassist war, auf einer Gartenparty zusammen auf einer durchgesessenen
Morschenbahn. Was war die Zeit?
No, das war noch einige Jahre noch
viel,
vorher.
Viel früher.
Ja, also die ganzen Beiträge sind so die vielen Frisuren und Gewichte des Nikolaus Müller, aber da habe ich noch mal ganz anders ausgesehen. Und wir haben auf so einer morschen Parkbank rumgesessen. Sascha meinte, ich würde eigentlich ganz gerne auch mal was auf Deutsch machen. Ich habe gesagt, ich würde eigentlich auch ganz gerne mal auf Deutsch schreiben. Und dann war es geschehen. Das alles Weitere ist Geschichte.
Jupiter Jones Geschichte.
Proberäume, ja. Ja,
die Proberäume, die können wir mal zeigen. Hier, das scheint irgendwo ein Wohnzimmer zu sein, dran, ne? Näher dran. Ja.
Das war bei deiner Oma, ne?
Das war bei ehrlich?
Ja, bei meiner Oma.
Aber wie Musik?
Ja, Katharina.
Hier gibt auch ganz schöne Aufnahmen, ihr in den Proberäumen, wie ihr halt damals so angefangen habt.
Der ist super!
Das war noch die Zeit von Atari wahrscheinlich.
Ja,
das war ein Proberaum, genau, in der Eifel.
Ja, auf jeden Fall ging es schon ganz schön ab, ne? Also es war so ein bisschen Punk drin, habe ich.
Du bist ein guter Tänzer, hör mal.
So viel habe ich seitdem nie wieder getanzt, aus Gründen.
Aber war eine gute Zeit, oder?
Ja, total gut.
Ich meine, ihr wart ja auch mutig, dass ihr irgendwann gesagt habt, ihr habt ja dann beide eine Ausbildung angefangen. Guck mal hier, von wegen nicht sportlich, ne?
Hier,
ja, eben. Ja.
Du hast gerade noch gesagt, du willst dich zum Langhanteltraining anmelden.
Ja, und da ist auch die Musik von Rocky, glaube ich, ne? Weil du gerade gesagt hast, Rocky Balboa, genau.
Natürlich.
Aber ihr habt dann beide eine Ausbildung gemacht und wolltet eigentlich was Anständiges werden und habt euch dann trotzdem das Herz gefasst und den Mut genommen, voll auf die Musik zu setzen. Naja, ne?
Sascha hat sein Studium sogar beendet und ich war so mitten in meiner Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und habe irgendwann festgestellt, dass die Arbeit mit Menschen, vor allen Dingen bei so Schichten, die irgendwie von 6 bis 18 Uhr gehen und so, dass das nicht mit meinem Leben in der Band funktionieren kann. Und dann auf alles auf eine Karte gesetzt und beschlossen, dass ich das jetzt mal versuche, was dann auch nur ungefähr 7 Jahre von der Hand in den Mund zur Folge hatte. Und Papa, kannst du vielleicht noch mal und arbeiten in 3 bis 4 Kneipen? Ja, ja.
So lange hat es gedauert, bis mal sowas wie Erfolg.
Genau,
also hier am Horizont zu sehen war.
Auf jeden Fall, unser Schlagzeuger hat Haus und Hof verpfändet, was er nur verpfänden konnte, damit wir Kredite bei der Bank bekommen haben, die wir dann abgestottert haben, so Stück für Stück. Und es war tatsächlich eine Zeit, als wir angefangen haben, selbstständig zu machen und die Arbeit verlassen haben, dass wir tatsächlich nicht wussten, wo in 3 Monaten wie wir die Miete zahlen können. Also das war wirklich von der Hand in den Mund so.
Ja. Aber ihr habt trotzdem an euch geglaubt. Ihr wart wahrscheinlich die Einzigen, oder?
Eine Zeit lang, oder zumindest also in der Industrie haben wir, glaube ich, nicht so den riesigen Vertrauensvorschuss bekommen. Also es gab schon recht früh echt viele Leute, die zu Shows gekommen sind, die Platten gekauft haben. Wir haben ja alles immer schon DIY gemacht und waren da sehr glücklich drüber. Aber die Plattenindustrie als solche, die ist erst so 2011, 2012 auf den Zug gesprungen und Dann hat es dann auch noch mal ein bisschen besser funktioniert und ein bisschen mehr. Aber bis dahin war es schon ein ziemliches Kämpfen. Ja.
Lag natürlich auch daran, dass sie dann auf euch aufmerksam wurden, weil ihr wirklich einen Number-One-Hit hattet, nämlich Still.
Genau, also das war schon vorher. Ne? Also wir sind mit Demos rumgelaufen und haben das überall präsentiert bei den Plattenfirmen und alle haben abgesagt. Oh, guck mal, Niki, da sehe ich dich. Das war in Hamburg unsere erste Tour.
Gott.
So haben wir übernachtet,
wenn wir auf Platte gespielt haben.
Sascha, ich erinnere mich noch sehr gut an Sascha, der ist morgens auf der Theke wach geworden. Das war über einem Club auf der Reeperbahn.
Ja.
Und der ist auf der Theke wach geworden, zwischen ungefähr 30 Schnapsflaschen. Er hat nicht eine über Nacht runtergeschmissen. Der hat sich da so rein...
Ja, selbst ich hatte ein bisschen Alkohol zu viel getrunken, aber selbst das hat mich nicht dazu gebracht, auf diesem Boden zu schlafen. Das war wirklich vollkommen ekelhaft.
Aber der Erfolg kam mit dem Song Still, den auch irgendwie jeder noch im Ohr hat. Und wenn sie ihn jetzt hören, dann auch sie.
So still, dass alle Uhren schwiegen. Ja, die Zeit kam zum Erliegen. So still und so verloren ging sofort. So still und so verloren. Kann, wenn ich auch 1000 Lieder von vermisse.
tolles Lied. Immer noch, immer wieder. Ich finde, das ist so eins, wo man auch immer das Autoradio grundsätzlich ganz laut gestellt hat. Ne? Weil das wirklich, das ist sehr berührend, der Song. Was hat er für euch verändert? Gab es die alles. Bilder, die wir da gesehen haben, gerade danach noch? Völlig also fertig aufwachen in
nicht im beruflichen Kontext, sage ich mal. Das war dann nur privat, habe ich mir noch solche Nobelsuiten geleistet. Das hat also A, möglich gemacht, dass wir tatsächlich zum ersten Mal nur von der Musik leben konnten. Ja. Und das auch wirklich dann plötzlich in einem halsbrecherischen Tempo. Also das war von 0 auf 100 in wirklich kurzer Zeit. Das war abgefahren. Und ich glaube, dass dieses Lied uns auch weiterhin immer noch Türen öffnet. Weil das ist so, ich weiß gar nicht, ab welchem Zeitpunkt man das selber sagen darf, ohne dass es irgendwie hybrid klingt oder ohne dass man sich da irgendwie selber zu doll auf die Schulter klopft. Aber das Ding läuft auch 15 Jahre später immer noch im Radio. Und ich weiß nicht, ab wann das ein Evergreen wird, aber es ist auf jeden Fall schon, hat einen ganz schön langen Atem so. Und das macht unmöglich viel möglich, ja.
Reicht es denn für die Existenz, wenn man einmal so einen Hit geschrieben hat?
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sascha.
Nee, wir müssen schon noch ein bisschen arbeiten. Also die Yacht, die können wir uns nicht kaufen. Nee. Nee, aber wir machen es auch gerne. Also wir spielen den Song nach wie vor total gerne. Also der ist in jedem Live-Set dabei und fühlt sich nach wie vor gut an, das zu spielen irgendwie.
Das war ja ein trauriger Anlass eigentlich, ne? Der Song. Also der, ich finde, der berührt einen positiv, aber eigentlich war der Grund, warum du den geschrieben hast, gar kein schöner. Was war passiert?
Es war nach dem Tod meiner Mutter. Also ich habe sowohl meine Großmutter als auch meine Mutter innerhalb weniger eines Jahres verloren, beide an den Krebs. Und das waren meine beiden Mütter. Ich bin bei denen in einem ganz wunderbaren Matriarchat aufgewachsen. Und mein Vater war auch da und ist auch ein toller Typ. Aber die beiden haben mich sehr geprägt. Und darum geht's in dem Lied. Und wir haben aber, als das Lied rauskam, ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir das nicht als Werbestunt irgendwie nehmen oder so. Dass wir das nicht monetarisieren, sondern dass wir das Lied einfach mit einem recht neutralen Video raushauen und erstmal gar nicht drüber sprechen. Und erst ab dem Zeitpunkt, ab dem es dann wirklich ein Hit war, habe ich darüber gesprochen und dann kam ein unglaubliches Feedback von vielen Menschen, die meinten, ey, ich wusste es doch, irgendwas ist da. So ein Ding ist das.
Löst der heute der Song, das Lied immer noch so dasselbe aus bei dir? Oder kannst du da mittlerweile, hast du natürlich Abstand wahrscheinlich, oder geht es immer noch tief?
Nee, also das geht immer noch tief und ich vermisse meine Mama auch nach 22 Jahren immer noch. Das ist tatsächlich so. Aber ich trage da keinen Schwarz mehr. Um beim Albumtitel zu bleiben, wenn ich auf die Bühne gehe und das spiele. Im Gegenteil, es macht mich eher glücklich. Also ich bin auch überhaupt nicht der Mensch, der sagt, dass alles einen Sinn hat und so. Dass meine Mama gestorben ist mit noch nicht mal 50 Jahren, das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Das war kompletter Mist. Aber mich macht es glücklich, dass das dabei rauskommen durfte und dass das so ein Erbe ist, dass ich dann wahrscheinlich auch die nächsten, wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens irgendwie ein bisschen mit mir rumtrage, weil es dieses Lied gibt.
Sie ist bestimmt auch glücklich, wenn sie es hört.
Wehe, wenn nicht.
Wehe, wenn nicht, genau. Ihr macht nicht nur Musik zusammen, ihr teilt auch eine Leidenschaft und das ist die für die drei Fragezeichen. Den Jugendbuchklassiker gibt es jetzt seit, ich glaube, über 40 Jahren und dass er immer noch so beliebt ist wie damals, liegt auch an seinen Stimmen. Andreas Moll hat sie getroffen.
Eine Bühne, drei Männer, tausende Zuschauer.
Hallo Hamburg!
Hallo Kiel!
Hallo Freunde!
Die drei Fragezeichen live, ein echter Kracher.
Wir kriegen schon wieder einen neuen Fall.
Ich glaube, keiner von uns ahnte, dass das ein Lebenswerk werden würde, die drei Fragezeichen.
Sie sind Hörspielkult seit 1979.
Anstatt in Rocky Beach am Strand zu liegen, was versprichst du dir denn davon?
Beruhige dich, Peter. Es kann nicht mehr weit sein.
Ihre drei Stimmen sind für immer jung.
Also, wo hast du das denn gelesen?
17-jährige Junior-Detektive, die jeden Fall übernehmen.
Es war ein Überfall auf einen Geldtransport.
Oliver Rohrbeck spricht Justus Jonas, den ersten Detektiv.
Jonathan war hier.
Jens Wawrzeck, Peter Shaw, den zweiten.
Ja. Aha, na, das ist aber interessant.
Andreas Fröhlich, Recherchen und Archiv, Bob Andrews.
Kannst du was erkennen?
Zusammen sind sie die drei Fragezeichen, die erfolgreichste Hörspielserie der Welt. Die Geschichte beginnt mit Büchern des US-Autors Robert Arthur. Kein geringerer als Meisterregisseur Alfred Hitchcock ist anfangs der fiktive Förderer der drei. Jedoch als literarische Figur und Werbeträger statt als Mitautor der Geschichten. Die Mutter des Erfolgs von Justus, Peter und Bob ist die Hamburger Hörspielproduzentin Heike Dine Körting.
Es war ja so, dass wir schon lange Zeit Hörspiele machten. Und dann fiel mir eins von den Büchern in die Hände. Und da habe ich gleich gesagt, also das ist sowas von spannend und ungewöhnlich. Es ist einfach so toll. Es war einfach so, das bot sich an, das musste sein.
Im Oktober 1979 erscheinen die ersten 6 Hörspiele mit denselben Sprechern wie noch heute.
Ich ging davon aus, dass wir von diesen schönen Kosmosbüchern ein paar realisieren werden. Und dann habe ich mir rausgesucht, welches mir am allerbesten gefallen hatte zunächst. Und das war eben der Super-Bauer-Guy. Und dadurch ist das dann die Folge 1 geworden.
Die Geschichte ist eigentlich, dass wir am ersten Tag der 3 Fragezeichen aufnahmen, war Andreas noch Peter und Jens war Bob. Und dann haben wir mittags festgestellt, irgendwas funktioniert hier noch nicht. Und dann hat Frau Körting gesagt, ihr beiden, Andreas und Jens, ihr tauscht jetzt mal die Rollen und wir fangen von vorne an.
Ja.
Ich durfte Justus bleiben, aber die anderen beiden mussten einmal tauschen und seitdem ist es in Stein gemeißelt.
Mittlerweile 240 Folgen gibt es als Hörspielserie vom Label Europa und fast ebenso viele Bücher. Faszination 3 Fragezeichen, auch eine Mediengeschichte. Von Kassetten über CDs, MP3-Player bis in die Cloud. Mit markanter, kraftwerkartiger Titelmusik. Die wie die Sprecherstimmen kaum zu altern scheint.
Der Horror!
Die Begeisterung ihrer vielen Fans ist ungebrochen. Ab September gehen die Meisterdetektive wieder auf Tournee. Sie kommen unter anderem nach Hamburg, Bremen und Hannover mit dem Programm Die 3 Fragezeichen, das Erbe des Meisterdiebes. Ein Mitmachhörspiel vor und mit großem Publikum. Die Karten gehen natürlich weg wie warme Semmeln.
Ist aber auch irre, dass die 3 schon so lange sprechen, ne? Und ihr seid auch schon so lange Fans. Wie schon, wann hat es angefangen?
Also als kleines Kind, ich weiß noch, dass ich bei meiner Oma im Keller gesessen habe mit so einem uralten Plastikplattenspieler und habe da die Vinylfolgen gehört und habe mich gefürchtet vor dem tanzenden Teufel und solchen Sachen.
Also ich habe die auch wahnsinnig gerne gelesen. Also ich habe sie gar nicht so gehört, aber gelesen und fand sie auch immer super. Lieblingscharakter?
Also für mich tatsächlich Justus, ja. Ja, das ist
der Clevere.
Ja, Justus ist der Gegenentwurf zu Tim von TKKG. Der prügelt sich immer an Justus, der denkt nach. Das hat mir schon immer imponiert. Ja.
Du hast ja auch einmal mitgemacht bei der Aufnahme, bei diesen Tonaufnahmen. Du auch beide.
Wir durften bei Heike Diener in den Heiligen Hallen sitzen und haben den dreien eingesprochen. Ja. Das war toll, ja.
Und ich durfte danach noch ein Hörbuch einlesen, ja. Ein komplettes, Die silberne Spinne, das war auch ein Ritterschlag.
Da ging so ein bisschen Kindertraum in Erfüllung.
Absolut.
Letztendlich haben die, oder habt ihr auch euren Namen, Jupiter Jones, der Serie zu verdanken. Wie kam das?
Wir sollten unsere erste Show spielen und hatten aber immer noch keinen Namen. Ich glaube, das war der Anlass und dann musste es relativ schnell gehen. Und ich habe mir kurz vorher, damals auf absolut legalen Wegen aus dem Internet, eine amerikanische Originalfolge runtergeladen. Ja. Und da heißt Justus Jonas Jupiter Jones. Und dann war das, also dass wir damit so eine Lebenslänglichkeit irgendwie inszenieren würden, das wusste ich auch nicht. Aber
ist so.
Kam uns ganz sinnvoll vor, ja.
Ist Jupiter Jones geblieben. Dann wollen wir jetzt Jupiter Jones auch mal hören. Ihr habt das neue Album hier liegen, ihr habt auch schon die In-Ears an. Das ist ja, damit ihr die abgemischte Version dann gleich im Ohr habt, wenn ihr auf der Bühne seid. Ihr könnt gerne schon auf die Bühne gehen. Ihr werdet ja auch schon heiß erwartet, nämlich von Nina Müller am Keyboard. die spielt mit und ihr singt vom neuen Album Du trägst den Sarg, ich trag was Buntes. Den Song, wo diese Liebe hinfällt. Seid ihr bereit? Seid ihr? Gut, dann würde ich sagen, hier sind Jupiter Jones.
Ich hab die Unterseite der Welt gesehen. Du hattest einen Traum davon, am äußeren Rand der Welt zu stehen. Ist uns egal, wie sehr die rund ist. Ich hab fast jeden Tag an den Tod gedacht. Du hast vom guten Leben erzählt und ich fast tot gelacht. Ist uns egal, ob das Vernunft ist. Ich trag den Sarg, du trägst was Buntes. Wo diese Liebe hinfällt, soll ein Krater sein. Soll alles brennen, alle rennen, nichts mehr stehen bleiben. Diese Liebe hinfällt, für die Welt zu klein. Menschen schreien letzte Worte, Häuser stürzen ein. Wo diese Liebe hinfällt, soll ein Krater sein. Wo diese Liebe hinfällt, soll ein Krater sein. Ich war von Schmerz besessen, von Traurigkeit. Du hast ein Herz besessen, riesig genug für uns drei. Ist dir egal, wie tief die Angst sitzt. Ich sah das All zerfallen beim nach oben schauen. Du hast den Staub gesammelt, um nach außen ein Haus zu bauen. Ist uns egal, wie klein der Mut ist. Wir bleiben hier drin, bis alles gut ist. Soll ein Krater sein, soll alles brennen, alle rennen, nichts mehr stehen bleiben. Wo diese Liebe hinfällt, wird die Welt zu klein. Menschen schreien letzte Worte, Häuser stürzen ein. Wo diese Liebe hinfällt, soll ein Krater sein. Stehen bleiben, wo diese Liebe hinfällt, wird die Welt zu klein. Menschen schreien letzte Worte, Häuser stürzen ein. Wo diese Liebe hinfällt, soll ein Krater sein. Wo diese Liebe hinfällt, soll ein Krater sein.
Sehr, sehr schön, sehr berührend.
Danke.
Kurzes in der Zwischenzeit lernen wir eine Musikerin kennen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ihr habt einiges mit ihr gemeint. Passt mal auf, Marin Pünig stellt sie vor.
Miss Elli auf ihrer Paradiesvogeltour in Lüneburg. Heimvorteil, denn hier hat sie schon als Studentin Straßenmusik gemacht. Ihre Fans lieben nicht nur ihre Musik.
Ja, maximal lustig.
Das ist eine Mitmachstelle.
Auch immer mit so ein bisschen Witz dahinter und Ironie.
Ich liebe sie, ich finde sie so toll. Sie hat so ein Goldkehlchen-Äußeres und kommt so süß daher. Und dann haut sie diese Texte raus und die treffen ja so ins Herz.
Und ich habe Schlimmes durchgemacht.
Nach dem Studium geht sie nach Australien. Als ihr das Geld ausgeht, macht sie wieder Straßenmusik und bekommt ein Jobangebot. Sie zieht nach Tasmanien und wird dort Sängerin in einem Irish Pub.
Und bei einem dieser Auftritte teilte sich die Menge. Und hinten an der Bar, da saß was. Es war ein Australier mit Muskeln. Und damals war ich doch recht oberflächlich noch.
Doch ihre erste große Liebe endet unglücklich.
Dann habe ich auf Deutsch angefangen zu schreiben und da wollte ich nicht, dass jeder weiß, was ich fühle. Und da habe ich mich hinter dem Humor versteckt und so ist mein Stil entstanden. Eigentlich ging es mir voll scheiße, aber ich habe ein sehr lustiges Album drüber geschrieben.
Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Die Musikerin, geboren in Berlin, gewinnt zahlreiche Comedy-Preise.
Miss Elli! Miss Elli!
Die Komikerin Caroline Kebekus wird auch Fan und nimmt Miss Elli 2023 mit auf ihre Funny Bones Tour. Dabei ist sie doch eigentlich als Liedermacherin angetreten. Warum ist Miss Elli so lustig? Peter Hoffmann gehört zu den erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. Er hat zum Beispiel die Band Tokyo Hotel entdeckt.
Nein, ich will nicht. Lustig? Weil sie nicht anders kann. Die ist so, wie sie ist. Die hat ein lockeres Mundwerk. Die hat auch Texte, die mich sofort zum Heulen bringen. Und die ist authentisch. Und die verstellt sich nicht. Und die ist auch halt ein sehr guter Manager und der Rest macht sie alles alleine.
Eine Selfmade-Künstlerin, ohne Plattenfirma im Rücken, unterwegs mit einem kleinen Team und treuen Fans, die ihre Alben finanzieren, über Spenden im Internet. Zwischendrin war aber auch mal Schluss mit lustig.
Ich bin tatsächlich einmal schlimmer an Depressionen erkrankt und das war um die Pandemiezeit rum. Und das war so der einzige Moment in meinem Leben, wo ich dachte, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das mit der Musik, das ist zu viel. Ich fühl's nicht mehr, ich muss aufhören und so. Musik war eigentlich immer das, was mir immer Freude gebracht hat. Und ich habe auch extra eine Klinik ausgesucht, wo ein Klavier steht.
Das ist eine richtige Backstage-Party hier.
Heute weiß Miss Elli, was ihr Kraft gibt. Gute Laune kommt nicht auf Knopfdruck. Wichtig sind Aufwärmrituale und ruhige Momente vor jedem Auftritt.
Kommen wir malen heute mit Acryl. Du bist mal weniger, mal mehr. Am Ende bist du einfach leer.
Mir hilft der Humor bei schwierigen Themen. Wenn es mir nicht gut geht, wenn irgendwas passiert ist, was mich traurig macht oder was mich sehr wütend macht oder so, fällt es mir immer leichter, dann damit umzugehen, wenn ich eine Prise Humor reinstreue, weil dann ist alles nicht mehr ganz so schwer.
Was für ein ausgekackter Mist, dass ihr manchmal alle da sein müsst. Doch Frustration ist dann halt auch nur ein Gefühl.
Ja, nicht jedem ist zum Lachen zumute, auch wenn er scheinbar lustig ist. Kennt ihr das auch, dass ihr irgendwie manchmal denkt, oh nee, jetzt heute auf die Bühne, könnte mich eigentlich auch unter der Decke verkriechen.
Klar, natürlich. Also ja. Es gibt auch Tage, wo man total fertig ist oder der Körper einfach nicht mitspielt. Aber das Ding ist halt, wenn man dann auf die Bühne geht und die Leute da sieht und die Euphorie der Leute sieht und in die Augen schaut, die so einen Bock haben, ist es meistens vorbei. Und das Adrenalin ist im Körper und dann geht es meistens nachher besser, als es vorher war.
Die Ellie, Miss Ellie produziert ja wie ihr auch selbst. Ne? Das habt ihr gemein mit ihr. Ihr wart früher bei Sony, mittlerweile alles in der eigenen Regie. Warum?
Naja, einmal wegen der künstlerischen Freiheit. Mhm. Ne? Wir machen das ja jetzt auch wirklich schon lang genug, um selber entscheiden und vor allen Dingen wissen zu können, was wir gerne machen wollen und was vor allen Dingen zu uns passt. Und dann, weil sich die komplette Musikindustrie auch in eine Richtung gedreht hat, in der das für eine Band wie uns am meisten Sinn macht. Mhm. Weil das, also am Ende haben sich die Vertriebswege total geändert. Wir haben ein tolles Team dahinter, das ist das Wichtige.
Also wir können es also aussuchen. Ne? Also
du produzierst ja auch, ne?
Wir haben eine Plattenfirma, ja. die uns das Team vorgibt, sondern wir suchen uns die Leute raus, die cool sind, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen, auch langfristig mit uns zusammenarbeiten wollen und nicht irgendwie vielleicht in einem halben Jahr die Firma verlassen und weg sind. Und wir haben neue Ansprechpartner, sondern wir haben jetzt ein richtig tolles Team, das mit uns zusammenarbeitet.
Ja, und damit könnt ihr auch die Themen machen und die Lieder singen und produzieren, die euch am Herzen liegen. Und es geht ja auch bei dir in den Songs zum Teil um deine Erfahrung. Du hast, wir haben gerade von mentaler Schwierigkeit gehört, von der Depression. Du hast eine Angststörung entwickelt. Wie hat sich das bei dir, Nicolas, geäußert zum ersten Mal?
Also ich habe es bemerkt in dem Moment. Also die Angststörung war schon vorher da. Bemerkt habe ich es, als Panikattacken dazu kamen. Und Panikattacken sind quasi ein Signal vom Körper, das so laut wie möglich sagt, dass gerade irgendwas schief läuft. Und es ist eine sehr ursprüngliche archaische Variante des Körpers, dir zu sagen, dass was schief läuft. Also es fühlt sich wie Sterben an. Mhm. Alle Sinne werden hochgeschraubt, das Herz beschleunigt sich, der Blutdruck steigt. Also eigentlich ist man zur Flucht bereit, aber man weiß gar nicht, wovor man flüchten soll.
Das ist immer öfter gekommen oder
ja,
immer?
Irgendwann täglich, ja.
Oh wow, und dann hast du gemerkt, du musst einen Stecker ziehen. Das war ja nach eurem Erfolg mit Still und hast dann beschlossen, dich zurückzuziehen. Genau. Erstmal keine Bühne.
Ja, genau. Also das eine Zeit lang war die Bühne mein Safe Space. Ich habe in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stand und gemerkt habe, das klappt jetzt und ich kipp jetzt nicht um und ich kann trotzdem meine Ansagen machen, das hat mir eine totale Sicherheit gegeben. Und irgendwann hat sich die Angst aber mit auf die Bühne geschlichen. Und das heißt, dass jedes Konzert für mich irgendwann ein Albtraum war und vor allen Dingen ein Albtraum, an dem ich nie wusste, wann ich da jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr kann. Und es ist zwei, dreimal passiert, dass ich wirklich auch während der Show abbrechen musste. Und das ist ein Talent der Angst. Sowas merkt sich die Angst wahnsinnig gut und nimmt sich genau diesen Hebel, um ihn immer wieder umzulegen. Und deswegen ging es irgendwann nicht mehr.
Hast du das gemerkt, Sascha, und habt ihr darüber gesprochen?
Klar, natürlich, das war ja ein sehr langer Zeitraum, wo wir damit zu tun hatten. Und natürlich betrifft es die Band natürlich unglaublich in großem Umfang. Ne? Wir sind ja super viel unterwegs. Wir waren teilweise Jahre, wo wir mehr zusammen unterwegs waren, als wir zu Hause waren. Und da spricht man natürlich total viel drüber und leidet natürlich auch mit. Ist aber tatsächlich auch so, dass bei dieser Angststörung, also Leute, die das auch kennen, also im nächsten Umfeld, wissen, dass natürlich das Umfeld auch damit leidet. So. Und irgendwann war halt der Punkt gekommen, wo halt beide gesagt haben, ey, das geht halt irgendwie so nicht mehr weiter. Irgendwie.
Das sind wahrscheinlich dann auch Ängste bei dir entstanden, existenzielle Ängste, weil ihr habt ja volle Kanne auf die Musik gesetzt, ne? Und klar, auf das Bandleben, auf den Erfolg.
Natürlich. Und Ja, und es in erster Linie tut es aber auch einem leid. Ne? Also ich meine, man kann auch nichts tun irgendwie. Ne? Man steht da, ist das von außen, man kann halt nur versuchen, irgendwie zu helfen, aber letztendlich ist man doch irgendwie hilflos dabei.
Was ich erstaunlich finde, dass ihr in der Zeit gar keinen Kontakt hattet. Also man würde jetzt denken, ey, ihr habt vorher so viel Zeit vorher miteinander verbracht, ihr seid so gute Freunde gewesen und dann auf einmal geht ihr getrennte Wege und diese 5 Jahre, die das gedauert hat, bis du wieder das Gefühl hattest, ich bin wieder stark genug für die Bühne, habt ihr praktisch jeder euer eigenes Ding gemacht, ne?
Ja, das Ding ist, dass, wie gesagt, also einmal macht die Erkrankung auch alle, die darum mitleben, mürbe. Und das, ich glaube, da brauchten wir auch einfach ein bisschen Ruhe voneinander. Dann haben Jupiter Jones mit einem anderen Sänger weitergemacht.
Was auch wehtut, ne?
Also ich fand das gut und richtig, weil ich nicht wollte, dass wegen mir dann diese ganze Band plötzlich stirbt. Aber das ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht, ich muss mich ja auch nicht neben meine Ex-Partnerin stellen und der beim Knutschen zu gucken. So. Das ist also, waren ähnlich.
Also du hast die nicht gehört, was die gemacht haben?
Nee, ich habe das Album bis jetzt noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich kenne 2 Singles. Ja. Die fand ich beide nicht gut.
Doch.
Nee, das war schon alles ordentlich, aber nee, das musste ich mir nicht geben. Das war schon gut, sich da so ein bisschen zu distanzieren. Ja.
Und dann braucht es bei dir, Sascha, wirklich den Moment, wo du fast umgekippt bist. Mit einer Herzmuskel, glaube ich, Erkrankung, ne?
Genau, ich hatte eine Herzmuskelentzündung 2019 und habe also richtig flach gelegen. Das hat mich so richtig umgehauen. Hatte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Und ich habe wirklich fast ein halbes Jahr auf der Couch gelegen bei mir zu Hause. Und unser damaliger Tourmanager oder Merchandiser hat immer wieder zwischendurch Nachrichten geschickt und hinter unserem Rücken an alle Einzelnen, wann ist der mal Reunion, wann ist mal Reunion? Und das war so ein Tag, wo ich auf der Couch gelegen habe. Da kam schon wieder so eine Nachricht von ihm. Und ich dachte, oh komm, ey, ich wollte eigentlich Nikolas schon so lange mal schreiben, weil ich fand es wirklich auch schon echt lange total doof, dass wir so lange nicht miteinander geredet haben. Es war wirklich Kindergartenkram. Und dachte, heute fasse ich mir ein Herz, heute schreibe ich ihm eine E-Mail. Er hatte ihm aber auch gleichzeitig eine Nachricht geschickt und dann kam von ihm tatsächlich an diesem Nachmittag die erste WhatsApp-Nachricht. Und so kam dann der erste Kontakt wieder zustande und dass wir uns dann in Hamburg verabredet haben.
Gemeinsame Eis und...
Er nimmt der Geschichte immer den kompletten Glanz, du musst den Teil weglassen. Ich habe dir zufälligerweise an dem Tag geschrieben, an dem
es war Magic, sollte so sein.
Das Universum
meant
wollte
to be.
So ist es, genau.
Aber das Problem ist ja ein bisschen auch, Nikolas, du hast ja nicht nur diese Angststörung, du hattest auch so eine Dysmorphie, dass du das Gefühl hattest, ich bin mit meinem Äußeren nicht zufrieden, es passt alles nicht. Und dann auf die Bühne und sich praktisch ja so auch exponieren, das fällt dir dann auch schwer. Und das geht den Protagonisten im folgenden Beitrag genauso. Sie betreiben deshalb krankhaft Look-Maxing. Ich hatte noch nie vorher davon gehört. Das ist eine Art Zwang, sich zu verschönern, auch wenn es richtig wehtut.
Das Prinzip, wer schön sein will, muss leiden. Allen Leuten, die nicht so gut aussahen, haben die dann gesagt, dass sie sich einfach umbringen sollen.
Wir treffen Kian in Bremen. Mehrere Jahre war der 20-Jährige Teil der Lux-Maxing-Community.
Sehe ich solide aus? Es ging für mich viel darum, dass mir relativ früh gesagt wurde, dass ich nicht groß genug bin. So für die meisten Frauen. Dass ich dadurch einfach prinzipiell benachteiligt bin und einfach schlechtere Chancen habe, weil ich das halt immer nicht beeinflussen kann, wollte ich das umso mehr kompensieren mit meinem Aussehen.
TikTok ist voll mit Vorbildern für Kian. Vor 5 Jahren kommt er mit dem Lux-Maxing erstmals in Kontakt. Junge Männer, die ihr Aussehen optimieren wollen. Das fängt an bei harmlosen Methoden wie Hautpflege und Fitness, reicht aber bis zum Bone-Smashing. Übersetzt, Knochen zertrümmern. Das hat auch Kian gemacht.
Aber es geht halt prinzipiell immer darum, dass man seine Knochen halt so doll haut, dass halt Mikrofrakturen entstehen und die dann natürlich prägnanter werden. So. Also wenn man sich halt schön fühlen will, indem man halt sein Gesicht dafür haut und natürlich die Knochen anpasst, dann muss man halt diese Schmerzen kurzzeitig dafür auf sich nehmen einfach.
Das eigene Spiegelbild gut finden. Dafür investiert Kian viel. Trainiert seine Kiefermuskulatur, behandelt seine Wimpern mit einem Wachstumsserum. Viele in der Community fangen so an und gehen dann immer weiter. Nasen-OPs, chirurgische Beinverlängerungen. Das Lux-Maxing kennt kaum Grenzen.
Das ist halt bei vielen dann so, bildet das dann einen Teufelskreis. Man findet eine neue Methode, dann wendet man die an, dann sieht man ein bisschen besser aus, oder man fühlt sich besser. Und dann will man immer mehr machen und mehr machen.
An der Hochschule Neu-Ulm forscht Christopher David zu Lux-Maxing.
Die Gefahr mit Lux-Maxing ist so ein bisschen, dass es eine Erklärung für fast alles zu liefern versucht. Also es geht nicht nur darum, warum habe ich vielleicht keine Freundin, sondern es geht eben auch darum, warum kriege ich eine schlechte Note von meinem Lehrer in der Schule, warum kriegt jemand anders die Beförderung und ich nicht.
In Foren wie diesen ist Aussehen alles. Um diesen Glaubenssatz am Leben zu halten, hat die Szene ein System entwickelt, das ständige Bewerten.
Also im Looksmaxing werden Menschen eben hart unterteilt in verschiedene Ränge aufgrund ihrer Attraktivität.
In diesem Online-Forum vor allem auf einer Skala von 1 bis 10. Das hat Kian so auch erlebt.
Wenn der zum Beispiel diese Zahl bekommt, wie niedrig muss dann meine Zahl sein und sowas, weil es einfach so alles sehr, sehr hart und allen Leuten, die nicht so gut aussahen, haben die dann gesagt, dass es für die keine Rettung mehr gibt und die sich einfach umbringen sollen, weil wenn die nicht gut aussehen, ist das Leben für sie nicht lebenswert.
Wer sich durch Foren klickt, findet kleine Männer, die nach Ratschlägen suchen und beleidigt werden. Aber auch homophobe Ansichten und viel Frauenfeindlichkeit. Irgendwann merkt Kian, zu viel Zeit in den Looksmaxing-Foren zieht ihn immer weiter runter. Letztes Jahr fasst er einen Entschluss. Weniger TikTok, weniger Zeit in den Foren, mehr echtes Leben.
Ich bin mir immer noch so sehr sicher, dass gutes Aussehen für viele Privilegien im Leben sorgt, aber dass es halt nicht andere Sachen kompensieren kann, wie keine sozialen Kompetenzen zu haben.
Kraft schöpfen aus echten Begegnungen. Das Looksmaxing hat Kian aufgegeben. Er ist selbstbewusster, zufriedener mit sich, sagt er. Doch die Zeit hat auch Spuren hinterlassen, in Form einer Essstörung.
Davon komme ich auch bestimmt wieder weg. Zumindest habe ich jetzt nicht mehr die gleichen Unsicherheiten wie damals, dass ich jetzt mich selber praktisch einfach hasse, für wer ich bin.
So krass, ich habe da vorhin noch nie von gehört.
Ihr
schon, ne? Du, glaube ich?
Ja, ich kenne es, eine absolute Katastrophe. Also auch, pardon my French, aber auch ganz arme Schweine einfach. Ne? Ja. Weil das, also so unter Zugzwang zu stehen, schön zu sein, dass man sich selber die Gesichtsknochen zertrümmert, ist wirklich absolute Katastrophe. Ja.
Wobei dieses Gefühl, sich nicht zu gefallen, das kennst du ja auch. Das besingst du ja auch auf deinem neuen Album Champagner Empfang satt, wo du auch sagst, der Körper ist so eine Art Knast für dich, dein eigener. Wie empfindest du das oder wie weit geht es bei dir?
Das geht schon sehr weit und ich verstehe auch die Not dahinter. Mhm. Also bei mir ist es so, dass ich schlafe ja beruflich sehr, sehr viel in Hotels und in den Hotels hängen immer sehr viele Spiegel. Das ist für mich immer ein Spießrutenlauf, weil ich mich einfach nicht gerne im Spiegel betrachte, weil ich mich immer verkehrt fühle. Deswegen, man hat es eben in dem Beitrag sehr gut gesehen, wie viele verschiedene Staturen ich schon durch habe, ohne jemals das Gefühl gehabt zu haben, okay, jetzt ist es richtig. Ich verstehe die Not und ich möchte mich da auch überhaupt nicht lustig machen oder sonst irgendwas, aber es ist halt, also das geht selbst mir als jemand, der da eher so ein bisschen dysmorph durchs Leben geht, absolut viel zu weit. Das ist schon echt krass, was da passiert. Ja.
Wir können ja mal reinhören, wie du das besingst auf dem neuen Album in Champagner Empfang satt.
So Schiss vor Spiegeln haben und davor was anderes als immer schwarz zu tragen. Wie kann ein Mensch so viel Fragen und den ganzen Tag den Glauben an sich selbst zerschlagen. Wenn ich sie einfach mal zusammenfass, mein Körper ist ein Käfig, den ich hass. Würde mich gern mal wie alle anderen sehen und genug sein mit dem, was ich bin. Wie kriege ich das hin?
Was ich super finde, dass du die Themen so offensiv angehst, ne? Also auch über deine Angststörung sprichst. Das ist ja was auch Leuten Mut macht, auch dass du sagst, macht eine Therapie, holt euch Hilfe und geht das an. Ne? Also und in dem Fall halt einfach nicht mehr auf Champagnerempfänge gehen, oder?
Ja, oder gerade eben.
Oder gerade eben.
Der Titel kommt von einer Kaschemme. Da hat man von draußen gesehen, wie es drinnen riecht. Ja. Eine absolute Profikneipe. Und die haben aber allen Widrigkeiten zum Trotz ein Schild davor gestellt, wo Champagnerempfang satt da drauf stand. Und dann dachte ich, wenn das nicht ein gutes Vorbild für mich und meinen Körper ist, drinnen fühlt sich alles so ein bisschen kaputt an, aber egal, ab jetzt Champagnerempfang. Ja.
Das Gute ist, ihr seid zurück, ihr seid da, ihr habt das zweite Album auf dem Markt. Ich nehme an, ein drittes wird es auch noch geben, oder?
Ja,
geht davon
jetzt,
aus.
Jetzt seid ihr wieder so.
Jetzt geht's los.
So, und ihr geht auch auf Tour, freut ihr euch schon drauf? Ist das ein bisschen wie Klassenfahrt, so auf Tour geht?
Ach, mega, ja. Wir haben eine ganz tolle Band mittlerweile, alles Freunde und es macht mega Spaß, unterwegs zu sein.
Wann geht's los?
18.09.
Da, gut, dass du das weißt. Ich hätte es jetzt nicht.
18.09. Aber du musst noch dein Buch fertig schreiben. Das wollen wir ja dann auch lesen, ne? Die Autobiografie, glaube ich. Was wird das? Nee, ein Roman diesmal.
Diesmal wird es ein Roman, genau. Das erste Buch war ja sowas Autobiografisches. Ja. Und jetzt wird ein Roman mit all seinen Ausprägungen. Ja.
Also wir werden noch viel von euch hören. Freut uns sehr. Und auch wenn ihr natürlich wiederkommt. Ne?
Danke.
Dankeschön. Sehr
gerne, danke.
Morgen kommt Ann-Kathrin Händel, sie ist Regisseurin und Produzentin und wird morgen hier auf dem roten Sofa sitzen. Jetzt geht's weiter mit ihrem Landesprogramm und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder hier bei uns dabei sind. Tschüss. Danke. Sehr schön.